Thank you, Natasha. This was really.
Vielen Dank, Natasha. Ich bin sprachlos. Natürlich ist es sehr schwierig, diese Geschichte sozusagen zu erzählen, so wie Sie das hier wunderbar gestaltet haben und auch mit den ganzen Widersprüchen, die die jugoslawische Erfahrung des 20. Jahrhunderts ausmacht. Vielleicht beginnen wir einfach mit Ihren Fragen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen von Ihrer Seite? Dort hinten bitte. Meine Frage bezieht sich auf Edo Murcic und die EXO 51-Gruppe. Einerseits haben Sie Murcics Idee von Abstraktion als akzeptabler in Jugoslawien bezeichnet, im Gegensatz zum neokonstruktivistischen Ansatz. Aber die Mitglieder dieser Gruppe haben die offiziellen Pavillons der Ausstellungen gestaltet. Und das ist für mich etwas merkwürdig. Wie kann man das in Beziehung zueinander setzen? Vielleicht können Sie das noch etwas erläutern. Ich weiß nicht genau, was Sie da als verstörend bezeichnen. Ich wollte sagen, dass Murcic sich in Bezug auf Abstraktion natürlich bewegt hat, aber es gibt eben immer eine Schwelle und es hätte viel länger noch andauern müssen, bis er diese Schwelle überschreitet. Aber man kann auch sagen, dass natürlich verschiedene Wege beschritten werden konnten. Also was Exert 51 getan hat, hat keine Beziehung zu dem, was in Jugoslawien oder in anderen nationalen, in den nationalen Kulturen, den verschiedenen in Jugoslawien bisher gab. Das war also ein langer Weg, ein langer Verlauf und ich denke, das war wahrscheinlich auch Teil der Motivation, sich selbst darüber klar zu werden, eine didaktische Ausstellung zu haben. Und wie war dieses Engagement in Bezug auf die Pavillons oder die Architektur der Räume? In welchem Zusammenhang steht das? Ich glaube, das wurde sehr typisch für das Design des sozialistischen Jugoslawiens. Es wurde aber Art oder Kunst, informelle Kunst aufgezeigt. Und Murcic ist natürlich einer der wichtigsten Künstler seiner Zeit bis zu seinem Tod 2000. Also Ihre Frage bezieht sich vielleicht auf diese Position oder die Frage, ob diese Position eine Position nah am Regime bezeichnet. Wie gesagt, es gibt ja diese Geschichte, dass er vielleicht auf Parteikosten gereist ist und dann sozusagen den schönen sozialistischen Ort im Ausland zeigen konnte, einen Ort der Freiheit. Aber wie gesagt, es ist ja reine Spekulation. Ich habe versucht, hier nahezulegen, dass diese Dichotomie, Dissident Kunst oder Regimekunst, etwas ist, was problematisch ist, wenn man es so ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Gibt es weitere Fragen? Sie haben mit Bakic angefangen. Ich dachte, einige, die hier im Publikum sitzen, kennen vielleicht diese populären Verbindungen aus den sozialen Medien. Im Internet wurde das rumgereicht. in Bezug auf die Reportage Abandoned Soviet Monuments. Da ging es um Denkmäler gegen antifaschistischen Kampf, im antifaschistischen Kampf in Jugoslawien. In den Medien mag man hier etwas zu lesen, eine Reflexion dieses Phänomens. Es gibt auch ein Ereignis, das wir versucht haben freizulegen, aber vor allem das Momentum dahinter oder auch vielleicht wieder zurück zu diesen Monumenten zu gehen, das ist auch eine Frage, ob die Revolution sozusagen bis zu einem gewissen Grad hier wieder aufsetzen kann. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein bisschen was ausführen, die Rolle dieser Denkmäler, die wir am Anfang gesehen haben und die vor allem auch in der zeitgenössischen Kunstproduktion eine Rolle spielen, die aus Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien stammen und die eine besondere politische Landschaft darstellt im Rahmen des sozialistischen Realismus. Ja, Sie haben auch von einer vagen, utopischen Inspiration gesprochen in Bezug auf die Denkmäler. Ich glaube aber, das Interesse war im Grunde genommen auch wieder gespiegelt in einigen Lifestyle-Magazinen. Das war wie eine Mode. Das war so wie ein Modedesign, was jeden ansprach. Das gibt hier dieses Band. Kommen wir zurück aus der Zukunft und sehen, was das in der Gegenwart tut. Aber natürlich gibt es viele Dinge, die man nachholen muss. Und das hat etwas mit der Kulturalisierung der Politik zu tun. Der wirkliche Inhalt der Politik, Kommunismus in diesem Fall. Und das, was vielleicht so mit Memorabilien zusammenhängt. Also Sozialismus ist etwas, was hier eine Rolle spielt, aber natürlich ist es sehr schwer, in einem Denkmal sozusagen die Revolution integriert zu sehen. Aber was eben wichtig ist, ist Folgendes. Wir sprechen ja hier nicht nur von den 50er Jahren, sondern eigentlich mehr von den 60er oder 70er Jahren. Da war das Land reich genug, um solche riesigen Denkmäler überhaupt aufzustellen. Also zum Beispiel das, was wir hier gesehen haben, zusammen mit der französischen Luftwaffe wurde das gebaut. Und dieses Denkmal wurde 1990 zerstört in den Kriegen. Und zwar jetzt nicht einfach, weil Krieg war, sondern wirklich dieses Stahlmonster durch die kroatische Armee niedergelegt wurde, weil das einfach ein so machtvolles Symbol des Sozialismus war. Und das war ein Denkmal, was bewusst zerstört worden ist. Und das gibt eben viele andere Denkmäler, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Also die Denkmäler der 60er, 70er Jahre in abstrakter Form waren vorherrschend. Diese Abstraktion hatte metaphorische Ziele, was sie wichtig machte und wertvoll, war, dass sie auch einen Raum für Sozialisierung schufen. Sie wurden dort gebaut, wo es eine Schlacht gegeben hatte. Niemals in der Mitte einer Stadt, zum Beispiel auf dem Hauptplatz oder an einer Kreuzung. Nein, in der Natur. Sie wurden als erzieherisch betrachtet. Und es waren also Institute aufgerufen, sich mit diesem Material auseinanderzusetzen und dieses zu studieren. Einige der Besten haben überlebt. Und tatsächlich haben sie auch immer noch diese Rolle der Sozialisierung inne. Tientische zum Beispiel, dieses Denkmal in Bosnien. An dieses denke ich vor allem. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen Ihrerseits? Gedanken dazu. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Natascha. Ich glaube, jetzt haben wir eine Pause. Jawohl, die legen wir jetzt ein. Vielen Dank.